Podcast, powered by Landau Media.
Radiomoderator, Journalist und Pressesprecher, das waren die Jobs, die Mirko Kaminski vor der Gründung der Agentur Achtung hatte. Während der Corona-Zeit hat es sich ergeben, dass Kaminski noch häufiger auf der Insel Fehmarn weilt. Sein Sprung vom Steg in die Ostsee ist dabei fast schon mein täglicher Begleiter geworden, dank sozialer Medien. Im Gespräch erklärt er mir, was dieser Sprung für ihn und seine eigene Kommunikation bedeutet. Gleichzeitig sprechen wir auch über das Angebot von Mirko Kaminski, das er der Branche gemacht hat. Gründe deine Agentur mit Achtung. Immerhin stieß dieses Angebot auf sehr viel Interesse. Wer alles mit Achtung gründen möchte und wie ein Sprung in die Ostsee das Geschäft ankurbeln kann, all das erfahren Sie in den kommenden Minuten. Zum Start war meine Frage an Mirko Kaminski dann aber schon, warum wird das Gründen von Tochteragenturen bei Achtung jetzt zum Konzept?
Wir haben einfach gesehen und festgestellt, dass die Marke Achtung offenkundig eine gewisse Anziehungskraft im Markt hat, bekannt ist, Neugier weckt. Und gleichzeitig haben wir beobachtet, dass es da eine ganze Reihe von Menschen gibt, die sich dafür interessieren, selbst etwas zu machen, selbst etwas zu bauen, selbst etwas zu gestalten, aber vielleicht doch großen Respekt davor haben und vielleicht auch einige Verpflichtungen haben, wie ein Haus, eine Familie, bestimmte Kosten im Monat und deshalb es nicht ganz alleine und mit vollem Risiko selbst machen möchten, aber ihren Namen mitbringen, ihr Netzwerk mitbringen, ihre eigene Kompetenz mitbringen. Und wenn man beides miteinander verbindet, dann bedeutet das, dass da jemand etwas Neues startet, aber eben nicht bei Null anfängt, sondern sagen kann, das ist eine Achtung-Agentur, die ich hier habe. Und Achtung hat ja schon gemacht die weltweite Kommunikation der Elbphilharmonie zusammen mit Jung von Matt, den BVG-Sneaker, dieses, jenes, hat so und so viele Standorte in Deutschland, ist weltweit für die Lufthansa Group tätig. Das heißt, es gibt eine ganze Menge Rückenwind und wir sagen auch immer, dass es eigentlich 3-4 Jahre des Aufbaus erspart. Ne? Denn es ist was anderes, bei Null zu starten, alles selbst zu machen, eine ganze Menge Aufgaben zu haben, die einen ablenken von der eigenen Kompetenz und dem, wofür man Leidenschaft empfindet, denn da muss man Rechnung schreiben, da muss man sich erstmal Büroräume suchen, da muss man sich erstmal ein Logo und einen Namen überlegen. Dafür sorgen wir, denn diejenigen, die etwas mit uns zusammen gründen, und das sollte immer im Bereich Kommunikation, Werbung, Marketing sein, die bekommen den ganzen Support unserer HR-Abteilung, unserer IT, unserer Buchhaltung, unseres Controllings. Das heißt, da muss niemand Rechnungen rausschicken selbst, da muss niemand selbst Mahnungen rausschicken als Mitgründer, da muss niemand selbst Rechner besorgen und sich um Server kümmern und solche Dinge, sondern das wird alles geliefert, sodass derjenige oder diejenige, die mit uns zusammen was Neues aus der Taufe hebt, sich voll auf das konzentrieren kann, was sie oder ihn mit Leidenschaft bewegt und was die eigene Kompetenz darstellt.
Was ich mich dabei so ein bisschen noch gefragt habe, es ist ja ein recht dezentrales Konzept. Warum habt ihr euch dafür entschieden, wenn ja auch die Option gewesen wäre, pass auf, du kriegst deine eigene Abteilung bei uns im Haus?
Ja, aber dann wäre das ja ein Einstieg gewesen als zum Beispiel Teamleiter, Teamleiterin oder als Unitleiter, Unitleiterin, als Direktor. Wir schauen aber nach Menschen, die gerne geschäftsführender Gesellschafter werden würden, selbst Mitunternehmer und Unternehmer sein wollen, selbst bestimmen wollen. Und den reden wir auch nicht rein, den geben wir kein Korsett, sondern die können wirklich ihr Ding machen. Natürlich unter Einhaltung unseres Qualitätsversprechens und unseres eigenen Anspruchs. Aber das ist eben dieser Match, der auf jeden Fall erfolgsversprechend ist, da jemanden zu haben, der sein Ding machen möchte, seinen Traum verwirklichen möchte, das aber nicht unter vollem Eigenrisiko machen möchte, sondern mit einem starken Partner zusammen. Und davon gibt's eine ganze Menge offenkundig. Also nach meinem ersten Aufruf seinerzeit, und das war ja lediglich über LinkedIn und Xing und Facebook, haben sich etwa 200 Interessenten gemeldet. Und das sind gewesen Marketingentscheider, das sind Geschäftsführer aus anderen Agenturen gewesen, das sind kleine Teams gewesen, das sind Selbstständige gewesen. womit ich im Übrigen im ersten Moment etwas überfordert war, denn wir haben diesen Prozess zu dem Zeitpunkt ja noch nicht professionalisiert. Wir sind ja nicht irgendwie ein Venture-Capital-Unternehmen, das dafür einen ganzen Stab hat und ein Formular vorbereitet hat, das man ausfüllt, sondern ich bin persönlich angeschrieben worden. Da haben mir sehr viele Menschen sehr viel Vertrauen geschenkt, weil sie ja aus einer bestehenden Funktion heraus und einem Arbeitsverhältnis heraus sich bei mir gemeldet haben. Das heißt, ich bin da auch in der Pflicht gewesen, persönlich zu antworten. Das habe ich auch jeweils gemacht. Und dann ist der Prozess so, dass sich diejenigen, wenn das eine erfolgversprechende Idee ist und sie auch zu unserem Kern passt, zu unserer DNA passt, dass ich dann darum bitte, doch mal in einigen Zeilen zu notieren, was das für eine Art Agentur wäre und was sie besonders macht und welche Leistungen sie gegenüber Kunden erbringen soll, damit ich dann prüfen kann, ob das auch wirklich sich wie eine Zwiebelschale um unseren Kern legt. Denn es soll ja auch möglich sein, dass wir Neugeschäftsanfragen beispielsweise an den jeweiligen Mitgründer oder die Mitgründerin weitergeben. Das heißt, das muss nah an unserem Kern sein. Wir hatten auch solche Vorschläge wie eine Ausbildungsakademie zu gründen. Das wäre aber zu weit weg von unserem Zentrum, sondern es muss nah dran sein, damit auch alles sehr nah beieinander liegt und eben solche Überleitungen möglich sind.
Nun habt ihr das ja zum Beispiel mit der Felicia Mutterer schon gestartet. Gibt es einen Case, bei dem man sagen kann, da hat es erfolgreich funktioniert?
Ja, also Achtung, Broadcast macht beispielsweise interne Podcasts für ThyssenKrupp. So, und Achtung Mary, in Düsseldorf ist für ThyssenKrupp tätig und die Babette Kemper, unsere Mitgründerin dort, Geschäftsführerin von Achtung Mary, hat mal vorgeschlagen dort bei ThyssenKrupp, ich bring mal jemanden mit, der ihr euer Problem löst. So hat das funktioniert und das ist für mich auch die Blaupause, das ist für mich das Vorbild, wie so etwas funktionieren kann, dass wir einander unterstützen mit unseren jeweiligen Dienstleistungen aus den verschiedenen Achtung GmbHs heraus. Das ist auch an anderer Stelle so gewesen. Felicia und Team haben bereits eine ganze Reihe von Podcast-Formaten aus der Taufe gehoben und betreiben die sowohl für Kunden, die es bei Achtung schon gegeben hat, so dass eben dort es prima funktioniert hat zu kollaborieren. Auf der anderen Seite aber auch für Kunden, die sie direkt angesprochen haben und sich an Achtung Broadcast in Berlin gewandt haben.
Nächstes Stichwort wäre für mich Fehmarn. Mich begleitet quasi dein morgendlicher Sprung ins Wasser. Ist das der Vorbote der neuen Arbeitsweisen in Agenturen?
Also zunächst einmal entspringt das ja meinem, ich sag mal, Selbstkonzept und ist auch Teil meiner Kommunikation. Ich habe mir irgendwann mal Gedanken gemacht, welche Themenfelder kann ich denn besetzen und welche Themenfelder interessieren andere im Markt und da draußen in Tüdelchen. Und das sind solche Themenfelder geworden wie ich berichte von Messen und Festivals und teile dort das, was ich beobachtet habe, was mich inspiriert hat mit anderen. Das ist aber auch das Themenfeld, ich nehme Dinge in Juries, in Award-Juries wahr und komme dazu Erkenntnissen und teile auch die mit anderen. Dann ist das Themenfeld, was ist in der Branche los, was bewegt sich da, was gibt es da an Trends, was sagen andere, denen ich dann auch eine Bühne baue, ne, und die ich dann beispielsweise in Videos interviewe, um auch das mit anderen zu teilen. Und ein Themenfeld ist Fehmarn, weil ich auf Fehmarn geboren bin. Ich liebe Fehmarn. Fehmarn ist meine Heimat, da bin ich gerne. Und die Visualisierung dieser Fehmarn-Verbundenheit ist der Fehmarnsteg. Natürlich berichte ich da auch mal über anderes, wie zum Beispiel eine Fahrradtour über Fehmarn oder dass ich in Burg bei Raddenseis mir ein Softeis gekauft habe. Das ist Fehmarn. Das verfängt irgendwie. Ich werde damit in Verbindung gebracht und ich glaube, dass jeder irgendwie so einen visuellen Anker braucht, mit dem er in Verbindung steht, glaubwürdig in Verbindung steht. Ich werde auf Abendveranstaltungen, gut, im Augenblick sind die rar gesät, aber auf Abendveranstaltungen angesprochen, hey, Sie sind doch der mit dem Fehmarnsteg, da kommen Marketingentscheider auf mich zu, Vorstände auf mich zu und sprechen mich so an. Ich bekomme Direktnachrichten über Facebook oder LinkedIn, wie kürzlich, als mich ein Marketingentscheider angeschrieben hat, gesagt hat, Mann, das ist doch mal erfrischender Content, finde ich gut. Unsere Marken hier brauchen auch solchen frischen Content, lassen Sie uns mal sprechen. Ist jetzt Kunde geworden. Das heißt, dass das einmal für mich so ein Bereich ist, der mir tierisch viel Spaß macht. Und ich experimentiere da ja auch. Und ich nutze ja alles Mögliche, um diese Fehmarnsteg-Sprünge zu dokumentieren. Mal ist eine Drohne in der Luft, mal arbeite ich mit der GoPro. Jetzt mit Pivo, das ist so ein Gerät, das einem folgt, mit künstlicher Intelligenz ausgestattet. Das heißt, das erkennt Bewegungen und lässt die Kamera dann der Person folgen, die sich aufnehmen lässt. Also ich probiere da alles Mögliche aus. Das ist Experimentierfeld, aber irgendwie auch Bild, mit dem ich gerne in Verbindung stehen möchte.
Nun ist Corona in aller Munde. Du hast jetzt selber schon gesagt, es ist schwerer, Abendveranstaltungen mitmachen zu können, beziehungsweise gibt's die einfach gerade gar nicht. Agenturen und Unternehmen entwickeln sich weiter, auch in dem, wie sie mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zusammenarbeiten wollen. Da ist nur ein Stichwort Homeoffice. Andere sagen plötzlich, ja, irgendwie Shared Offices sind plötzlich möglich. Ist das bei euch auch ein Thema oder seid ihr da vielleicht sogar schon weiter? Also weil ihr macht den Eindruck mit diesem Satellitenkonzept der verschiedenen kleinen Agenturen, seid ihr da ja vielleicht schon längst auf dem Weg, sowas zu etablieren, auch unabhängig von Corona?
Auf ganz, ganz vielen Ebenen hat Corona bei uns viel ausgelöst, wie bei anderen ja auch. Das Konzept der Gründer- und Gründerinnen-Plattform ist davon nochmal etwas unabhängig. Denn da geht es ja darum, einfach Entrepreneurship, ja, und Unternehmertum freizusetzen vor Ort in einem Bereich, der uns ergänzt. Mit jemandem, der für etwas entflammt ist, der eine Leidenschaft für ein Thema besitzt und in diesem Thema auch hochkompetent ist und auf unsere Shared Services zurückgreift, um sich voll auf sein Thema oder ihr Thema konzentrieren zu können. Das ist das eine. Das andere ist das, was über alle Agenturen von Achtung hinweg gilt und was ausgelöst wurde durch Corona, dass natürlich Homeoffice sich durchgesetzt hat. Also das ist ja schon fast eine Binse, zu profan darüber zu sprechen, aber bei uns sind 70% der Leute im Homeoffice rollierend. Alle 14 Tage kommt jeder für mindestens einen Tag mal wieder in die Agenturräume, die jeweiligen, um dort tätig zu sein, weil ich glaube, dass es wichtig ist für die Kultur, für den Team Spirit und die Verbindung nicht zu verlieren. Wir arbeiten gerade daran, komplett papierloses Büro zu werden. Wir nutzen Plattformen, auf denen wir gleichzeitig und parallel an Dokumenten arbeiten können. Natürlich nutzen wir Zoom und Co. auch für ausgiebige Workshops. Also in ganz, ganz vielen Bereichen hat Corona bei uns was ausgelöst. Während des Lockdowns schon haben wir alle Führungskräfte angehalten und gebeten, Logbücher zu führen und dort festzuhalten, ihre eigenen Beobachtungen, was passiert da, was verändert sich, wie können wir in einigen Bereichen besser und innovativer werden. Diese Logbücher haben wir dann zusammengeführt, um Erkenntnisse daraus zu gewinnen und so einen Maßnahmenplan gemacht, wie wir daraus lernen können und wie wir für die Zukunft besser werden können. Und die Dinge, die ich eben kurz skizziert habe, gehören unter anderem dazu.
Hat das vielleicht auch dazu geführt, dass neue Kolleginnen und Kollegen vielleicht auch andere Skills mitbringen müssen? Und welche sind das vielleicht auch?
Ja, ich glaube, dass vor allen Dingen Führungskräfte Skills mitbringen müssen oder sie herausbilden müssen, die dafür sorgen, Menschen, die an verschiedenen Orten zusammenarbeiten und von verschiedenen Orten aus zusammenarbeiten, als Team zusammenzuhalten. Da ist ja nicht mehr der natürliche Raum gegeben, im wahrsten Sinne des Wortes, in dem alle zusammenarbeiten, sich sehen, ein Espresso trinken und auch mal einfach quatschen, sondern dafür müssen Anlässe geschaffen werden. Also das gelingt vielen unserer Führungskräfte großartig, die, und das passiert ja in anderen Unternehmen und Agenturen auch, sich verabreden, um 18 Uhr via Online-Videokonferenz gemeinsam Bier zu trinken und einfach nur zu schnacken. Oder eine gemeinsame Weinprobe zu machen und dafür zuvor ein paar Weinflaschen an die verschiedenen Privatadressen der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu schicken. Oder aber auch in echter nochmal zusammenkommen, allerdings mit dem gebotenen Abstand, wie ein Team, das gerade so eine Subtour abends gemacht hat hier auf der Alster gemeinsam. Und das ist ja nun wirklich eine ganz kontaktlose Freizeitbeschäftigung. Also ich glaube, es braucht eben unter anderem diese Fähigkeit, das zu schaffen, über Entfernung hinweg und über die Bildschirme hinweg Teams beisammen zu halten, auch die Kultur zu wahren und auch die Identifikation mit der Arbeitgebermarke zu pflegen.
Jetzt hast du im Verlauf des Gesprächs selber schon einige Stichworte geliefert. Du experimentierst mit neuer Technik, du hast dein eigenes Videoformat. Generell gelten gerade Podcasts als fast schon inflationär. Was glaubst du denn, wie dieses ganze digitale, audiovisuelle Thema weitergehen wird? Wir haben natürlich viel on demand, aber eigentlich haben wir auch noch relativ ähnliche Formate. Es bleibt immer alles beim Ich gegen die Kamera oder wir mit der Kamera und mit dem Mikrofon. Hast du da vielleicht eine Vorstellung, wo es hingehen kann?
Also ich möchte dich, wenn ich darf, an der Stelle kurz korrigieren. Das, was wir hier gerade tun, ist inflationär. Aber Audio und Podcast sicherlich nicht. Also was meine ich damit? Talk, wie wir ihn gerade betreiben. Ja, das ist ja die günstigste Form der Produktion von Audio. Da sitzen 2, 3, 4 Menschen, unterhalten sich, das wird mitgeschnitten, dann geschnitten und dann raus damit. Super günstig, ohne riesige Aufwände verbunden. Aber Audio kann doch so viel mehr. Ich meine, ich komme vom Radio, ich war bei Radio Schleswig-Holstein. Was ist mit großartigen Features? Was ist mit Reportagen? Was ist mit Shows beispielsweise? Es gibt da so viel, da muss man sich nur mal Deutschlandfunk, NDR Info, private Sender anhören, also Radio. Ja, was gibt es da alles? Und dann kommst du auch auf ganz andere und neue Ideen. Im Grunde genommen kannst du als Marke all das, was im Radio gemacht wird, übertragen und es selbst machen. Ist nur mit mehr Aufwand verbunden. Ich bin auch schon häufiger gefragt worden, hör mal, du kommst doch vom Radio, warum machst du denn nicht ein Podcast-Format? Und meine Antwort ist, ich möchte nicht das x-te Talk-Format bringen. Wenn ich was machen würde, dann würde ich beispielsweise eine Podcast-Serie über das Thema Transformation machen. Und zwar also wirklich Transformation in allen Facetten. Ich würde da den früher Übergewichtigen mit Herzproblemen darstellen, präsentieren und porträtieren, der jetzt Triathlet ist und Preise gewinnt. Ich würde den ehemaligen Unternehmer porträtieren, der jetzt im Kloster als Mönch ist. Ich würde und so weiter und so fort. Also Transformation, Wandel in allen Facetten. Und dafür würde ich dann mit Angehörigen sprechen, mit Mitarbeitern sprechen. Ich würde Atmosphäre einfangen. Ich würde in Unternehmen gehen. Ich würde, also das wären dann so 45-minütige Features, ja, die wirklich alle Möglichkeiten, die Audio bietet, auch nutzen würden. Nur die Zeit habe ich nicht. Ja, insofern lasse ich es lieber. Mach dann aber gerne eine Podcast-Folge wie hier. Und nochmal, wenn es spannend ist, wenn irgendwie inspiriert, hat ja auch jedes Talk-Format seine Berechtigung. Du hast aber selbst den Begriff Inflation in den Mund genommen und in der Tat, man muss sich gut überlegen, ob es das x-te Talk-Format im Audiobereich jetzt noch geben muss oder ob, und danach hast du ja gefragt, was kommt als nächstes, man einfach mal einen Qualitätssprung hinlegt und das nächste bringt. Was ist mit einer Show? Was ist mit einem Rategame? Was ist mit Unterhaltung? Was ist mit Features? Was ist mit großartigen und fesselnden Dokumentationen? Das wird das nächste Ding sein.
Mich hättest du sofort schon als Hörer. Allen Ernstes. Ja, ich glaube, wir sind uns da sehr nah eigentlich in der Idee. Ich bin halt nicht im Radio groß geworden, aber vor dem Radio. Also ich bin quasi, glaube ich, einer der härtesten Radiofans überhaupt, was natürlich in Berlin auch einfach ist, weil du hast hier einfach eine verdammt große Auswahl, hast einfach ja generell das Haifischbecken der Medien, was auch im Radio sich widerspiegelt und deshalb gibt's hier auch echt ganz spannende Sachen. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Ursprung bei mir, warum ich überhaupt zum Podcasten kam. Aber damit kommen wir auch quasi schon auf die Schlussgerade.
Du, apropos, ich war mal in Berlin zu einem Bewerbungsgespräch. Der damalige Geschäftsführer von RFH hatte mich empfohlen und bin in Betracht gezogen worden als Programmdirektor, als neuer Programmdirektor von KISS FM. Hat dann aber nicht funktioniert. Da fehlte mir doch einiges an Erfahrung. Der Sprung wäre zu groß gewesen und das haben die Entscheider in dem Kreis auch schnell gesehen. Nichtsdestotrotz, die Chance war immerhin da. Also insofern ist mir da leider, vielleicht aber auch gut so, diese Karriere im Berliner Radiomarkt verwehrt worden. War aber hochinteressant.
Kann ich super verstehen. Aber damit sind wir quasi schon auf der Schlussgeraden und auch auf der persönlichen Ebene. Und da würde mich tatsächlich noch mal so ein bisschen interessieren, wenn du jetzt zurückblickst auf deine zurückliegenden Jahre, gerade als Gründer und Chef von Achtung, was waren denn für dich so Meilensteine?
Ja, einer der wichtigsten Meilensteine ist gewesen, mein Start der eigenen YouTube-Serie Auf ein Wort vom Regal. Das hatte auch stark mit Radio zu tun, weil ich irgendwann gemerkt habe, mir fehlt Radio, mir fehlt das Adrenalin, mir fehlt, ja, dass du automatisch hast, wenn du irgendwie auf Sendung bist. Mir fehlt diese Resonanz, mir fehlt da der Dialog, denn Radio ist auch eine Art von Dialog, wenn du da moderierst, ja, und dann auf die Lämpchen schaust des Hörertelefons, blinken die oder blinken die nicht, hast du was ausgelöst oder nicht, so, dann gibt einem das schon was. Und irgendwann hatte ich überlegt, es muss doch eine Möglichkeit geben, bei, weiß ich nicht, Oldie 95 oder so hier in Hamburg, nochmal so eine kleine Sendung zu machen, 2 Stunden vielleicht am späten Freitagnachmittag. Aber das hätte mit meinem Terminkalender irgendwie nicht hingehauen. Und deshalb habe ich mir gesagt, mache ich doch mein eigenes Ding auf YouTube, auf ein Wort vom Regal. Ich stelle mein Smartphone ins Büroregal und spreche einfach davor über Dinge, die mich just in dem Augenblick bewegen. Und die erste Folge hatte ich auch so erwartet, versendet. Ne? Aber die zweite war die öffentliche Pitch-Absage. Da habe ich eine Pitch-Einladung abgelehnt eines Unternehmens, weil das Briefing nicht gut war. Ich fand die Behandlung der Agentur unfair etc. Und da gab es 55.000 Views bis heute bei einem B2B-Thema in einem sehr, sehr engen Markt. Das hat unglaublich viel ausgelöst für die Agentur. Also darauf ist zurückzuführen, dass ich dann, und das war der nächste Meilenstein, in die Cannes-Jury berufen wurde vom Cannes Lions Festival. Das war wirklich eine Zäsur, weil ich da in der PR-Kategorie war und gesehen habe, was an tollen Kampagnen in dieser Kategorie eingereicht worden ist, die wirklich gesellschaftlich was bewegt haben, die generell was ausgelöst haben. Unglaublich kreative, tolle Ideen, wundervoll exekutiert. Nur, dass kaum eine PR-Agentur dort eingereicht hat. Die waren alle von Werbeagenturen. Und ich hatte ein bisschen Sorge, dass uns Werbeagenturen und PR-Agenturen die Butter vom Brot nehmen könnten, wo wir doch eigentlich diese Antennen für Strömung im Markt haben und Antennen dafür, was die Menschen bewegt, Antennen dafür, was da gerade hochkommt. Und habe dann angefangen, Achtung, umzubauen, mehr Kreative reingeholt, die Strategie deutlich ausgebaut, mehr Wert auf Exekution gelegt, damit die wirklich bold und glänzend wird. Insofern sind das 2 Meilensteine gewesen, die aufeinander aufgebaut haben und zu dem geführt haben, was Achtung heute ist.
Mirko, da bleibt mir einfach nur Danke zu sagen für den Einblick.
Sehr gern, hat Spaß gemacht.
Und vor allen Dingen eins, in Zeiten wie diesen immer gesund bleiben.
Wünsche ich auch. Vielen lieben Dank.
Der Medienrot-Podcast, powered by Landau Media.